Die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 5% Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt.
Ja, das war mal eine Überraschung, die da gestern Abend vom RKI kam und dann auch sofort von Jens Spahn, dem noch Gesundheitsminister, den Sie gerade gehört haben. Von wegen Impfquote bei Paaren 60%. Jetzt lesen wir plötzlich, 80% der Erwachsenen hätten schon beide Impfdosen erhalten. Da sind also zwei Dinge passiert. Erstens wird auf einmal nicht mehr die gesamte Bevölkerung mit einbezogen, einberechnet, sondern nur noch die über 18-Jährigen, wie es im Übrigen die meisten anderen Länder auch tun. Und zweitens ist diese Quote plötzlich um einige Prozentpunkte höher als bisher angenommen oder mitgeteilt. Man könnte sich, so hieß es, um 3 bis 4 Millionen Menschen verrechnet haben. 3 bis 4 Millionen. Das alles sind jetzt aber keine belegbaren Zahlen, sondern Ergebnis einer Telefonumfrage, die das RKI und Spahn aber jetzt gerne übernehmen und der sie mehr Glauben schenken offenbar als ihren eigenen digitalen Daten. Kann man also gut verstehen, warum viele Menschen von der Digitalwüste Deutschland sprechen und sich da auch mit ihrem Wahlkreuzchen einen echten Neuanfang gewünscht haben. Bei uns ist es also heute mal wieder höchste Zeit, über die Pandemie zu sprechen. Wir tun das mit Karl Lauterbach, von dem wir natürlich auch wissen wollen, ob er aufs Gesundheitsministerium spekuliert. Und wir reden mit der Frankfurter Virologin Sandra Ziesek. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 8. Oktober, ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir in die Interviews starten, will ich noch mal kurz bei meiner Kollegin Corinna Budras im Berliner Wirtschaftsbüro nachfragen. Die kennen Sie ja auch als Gastgeberin hier des Podcasts für Deutschland oder auch des Einspruch-Podcasts, was da mit unserem Impfmeldesystem eigentlich so komplett schiefläuft. Ein paar Millionen Menschen mehr geimpft als gedacht, monatelang was anderes erzählt, monatelang Deutschland auch als ein Land dargestellt, das in großer Breite offenbar nicht bereit war, sich durchimpfen zu lassen. Corinna, was ist da los?
Ja, das ist nun mal eine ganz gute Nachricht, ne? Also die Impfquote in Deutschland ist höher als gedacht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn freut sich drüber. Aber man darf natürlich mit Fug und Recht mal fragen, was das eigentlich über unser Meldesystem sagt. Und da gibt es seit Sommer den Verdacht, das ist vielleicht nicht ganz so lückenlos, wie wir uns das hier in Deutschland immer erhoffen. Und das liegt daran, dass es in Deutschland kein einheitliches Meldesystem gibt. Also da haben wir einerseits das digitale Impfquotenmonitoring. Da fließen alle Daten ein von den Impfzentren und von den mobilen Teams. Und auf der anderen Seite melden die Kassenärzte ihre Zahlen wiederum über das kassenärztliche System. Und da scheint es ein bisschen Schwund zu geben. Also die Kassenärzte impfen zwar fleißig seit etwa einem halben Jahr, aber melden vielleicht nicht ganz so fleißig jeden Peak, den sie machen. Das kann man ärgerlich finden, aber so ist jedenfalls die Lage. Und man kann sich trösten mit dem Hinweis vielleicht darauf, dass auch die Meldung der Neuinfektion nicht ganz so störungsfrei lief. Das lag vor allen Dingen am Anfang daran, dass viele Labore ihre Zahlen per Fax an die Gesundheitsämter übermittelt haben. Und da blieb natürlich das eine oder andere auch mal auf der Strecke. So, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Zahlen gewürfelt sind. Das wäre natürlich totaler Quatsch. Aber man muss sich vielleicht von dem Gedanken verabschieden, dass sie die Wahrheit ganz lückenlos abbilden, wie wir es uns erhoffen.
Lückenlose Wahrheiten kriegen wir also erstmal leider nicht. Aber sollte die Impfquote auch nur annähernd so stimmen wie gestern Abend, fröhlich präsentiert, dann könnte man, auch mit Blick auf andere Länder, wenn man wollte, hier ebenfalls den Freedom Day ausrufen. Das symbolische Ende der Pandemiebeschränkungen. Kommt das so? Wahrscheinlich nicht. Können wir jetzt alles mit unseren Gästen besprechen. Es gibt also inzwischen die Ersten, die auch in Deutschland den sogenannten Freedom Day fordern. Herbeisehnen tun wir den wahrscheinlich alle. Auch unser erster Gesprächspartner heute, der meistens oder oft als Mahner aufgetreten ist in den vergangenen anderthalb Pandemiejahren. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht krumm, dass ich das so sage. Zumindest bei seinem letzten Auftritt hier bei uns im Podcast für Deutschland. Da war er, wie mir danach auch viele geschrieben haben, optimistischer, als man es sonst von ihm gewohnt ist. Umso gespannter bin ich jetzt und heute, was der SPD-Politiker, Arzt und Gesundheitsexperte sagt. Und sage Hallo, Karl Lauterbach.
Hallo, guten Tag, Herr Kobach.
Ich war ein bisschen überrascht heute Morgen, als ich gelesen habe, Karl Lauterbach geht unter die Stand-up-Comedians für eine Fernsehshow. Ich dachte eigentlich, sie würden sich so langsam für das Amt des Gesundheitsministers in Stellung bringen.
Also ich habe hier eine einmalige Gabe zugesagt für Hazel Brugger, mit der ich persönlich befreundet bin. Sie hatte mich gefragt und ich will ein einziges Mal tatsächlich mit ihr gemeinsam so eine Show machen.
Ja.
Wir wollen uns daraus einen Spaß machen. Ich bin für diesen Bereich völlig unbegabt und wie für viele Bereiche, also ehrgeizig, aber unbegabt. Ich will es einmal probieren. Somit werden wir einen einmaligen Auftritt haben. Ich bleibe in der Politik.
Und wenn Sie sich entscheiden müssten, Bundesgesundheitsminister oder Comedian?
Also darüber zu spekulieren, macht gar keinen Sinn. Also ich sage es mal so, als Comedian wäre es so, dass ich es nicht bekäme und nicht könnte, wie es sich jetzt beim Bundesgesundheitsminister ausspielen würde. Das wissen wir noch nicht.
Das könnten Sie, aber kriegen es nicht, so ungefähr.
Ja, werden wir mal abhaken.
Ja, wir sitzen hier in der Redaktion im Moment oft abends noch bei einem Bier zusammen und haben alle und sprechen dann immer so alle möglichen Ministerposten einer Ampelkoalition durch. So, und wenn man dann auf den Gesundheitsministerposten kommt, dann sagen manche, wow, Melanie Leonhardt, das wäre eine, ne? Ist die Hamburger Senatorin für Arbeit und Gesundheit, gilt als Scholz-nah. Ganz wenige sagen noch Saskia Esken, aber eigentlich gehen die meisten Wetten da auf Sie. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie gefragt würden?
Gar nichts. Also ich.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt Scholz wäre und sage, so, Karl Lauterbach, Sie wären jetzt mein Mann.
Sage ich auch groß gar nichts zu. Es ist ja bekannt, dass ich lange im Feld bin, dass ich eine gewisse Erfahrung habe. Ich würde es mal so ausdrücken, wenn jetzt jemand gesucht würde, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, wäre ich auf jeden Fall auch bereit, würde ich darüber nachdenken, das ist gar keine Frage. Also es gibt vieles, was zu tun wäre. Das wäre tatsächlich ein sehr arbeitsreiches Ministerium mit etwas weniger Glamour als das ein oder andere Ministerium, aber es sind wichtige Dinge, die anliegen. Und für jemanden, der in dem Bereich engagiert ist, sicherlich eine tolle Aufgabe.
Letzte Frage jetzt dazu, dann quäle ich Sie damit nicht mehr. Hand aufs Herz. Wären Sie enttäuscht, wenn man Sie nicht fragen würde?
Also Enttäuschung oder Erwartungen und dergleichen, das ist in der Politik keine gute Währung. Man muss einfach seine Arbeit tun und schauen mal, was passiert.
Okay. Glauben Sie eigentlich dem jetzigen noch Gesundheitsminister Jens Spahn, dass er erst jetzt davon erfahren hat, dass die Impfquote in Deutschland doch deutlich höher liegen soll, als die ganze Zeit von RKI und ihm verkündet?
Naja, so viel deutlicher ist sie ja nicht.
3-4 Millionen?
Höher, ja, das ist aber 3,5 Millionen. So. Das sind 5%. Das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dass die Studie, auf die er sich da bezieht, die wird ja schon lange gemacht, ist natürlich bekannt. Und das RKI hat jetzt versucht, quasi die Studie, die man im BMG, im Gesundheitsministerium schon länger macht, in Einklang zu bringen mit den Daten des Robert-Koch-Instituts. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch schon etwas früher, sagen wir, diese Entwicklung gesehen hat. Ich will nicht ausschließen, dass er da schon etwas früher Vorwarnungen bekommen hat.
Wie ging Ihnen das denn damit, so die letzten Wochen? Ich meine, haben Sie immer noch jeden Tag stundenlang sich mit der Pandemie beschäftigt oder haben Sie sich jetzt auch vor der Wahl Ihrem erfolgreichen Wahlkampf, kann ich ja jetzt auch mal zu gratulieren, Sie haben ja das Direktmandat in Ihrem Wahlkreis Leverkusen, Köln 4 heißt es, glaube ich, wieder geholt.
Ja.
Ne? Und sogar mit dem besten SPD-Ergebnis bundesweit. Ne? Glückwunsch. Haben Sie sich in dieser Zeit jetzt auch mal von Covid so ein bisschen lösen können oder sind Sie da nach wie vor der alte Lauterbach?
Naja, es war das beste Ergebnis für die SPD im Abstand Erststimme zur Zweitstimme. Also ich lag am weitesten vor der Partei.
Diese Divergenz.
Die Divergenz war am größten, genau. Das Ergebnis war aber auch in absoluten Zahlen relativ gut. Und ich habe in den Monaten jetzt vor der Wahl, ich habe halt Wahlkampf gemacht intensiv, arbeite mich weiter durch die Studien, in der Corona-Politik und arbeite schon seit Monaten parallel, um auch noch ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, arbeite ich an einem Buch über den Klimawandel und wieso wir da politisch versagen, wieso es
jetzt kommt der Lauterbach auch noch mit Klimawandel.
Ja, das ist in der Tat ein Thema, was mich seit vielen Jahren beschäftigt. Ich arbeite ja relativ eng mit Fridays for Future hier in Deutschland zusammen. Meine Tochter war da aktiv. Ich habe damals vor 2 Jahren für den Parteivorsitz mit diesem Thema kandidiert für die SPD.
Ja.
Das hat nicht geklappt, aber das ist ein riesiges Problem. Und die Corona-Problematik also überschneidet sich auch mit dem Klimawandel. Denn wenn wir also beim Klimawandel also nicht erfolgreicher sind und im Moment sieht es nicht danach aus, dann werden wir ja sehr viel regelmäßiger auch Pandemien dieser Art bekommen.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Corona-Lage kommen, sind Sie denn oder wären Sie denn jetzt bereit, einen Freedom Day für Deutschland auszurufen, zu feiern? Oder bleiben Sie doch lieber weiter noch ein bisschen vorsichtig?
Ich bliebe da vorsichtig. Der Freedom Day bedeutet ja, wir sagen einen Tag. Bis dahin also gelten die Vorsichtsmaßnahmen und jeder wird aufgefordert, sich bis dahin zu impfen. Und also wenn der Stichtag dann erreicht ist, dann also werden die also Maßnahmen aufgehoben. Beispielsweise dann viele beispielsweise 3G, um ein Beispiel zu bringen, oder 2G, dann könnte man in die Bars, in die Clubs, in die Restaurants hinein, ohne dass dort geprüft wurde, also ob jemand da so infiziert ist oder ob er geimpft ist, genesen ist. Und also diejenigen, die dann noch nicht geimpft sind, die haben dann quasi das Risiko selbst auf sich genommen. Und wenn sie dann schwer erkranken, dann sind sie zum Schluss selber schuld. Das also ist ungefähr die Idee vom Freedom Day.
Haben die ja
Und
jetzt
das
in
hat,
Dänemark, ne? England, Portugal,
genau,
die
genau.
rufen das ja jetzt quasi alle aus. Und das ist
Ja.
sowas wie so der Tag, boah, da haben wir es vielleicht geschafft, so ein bisschen, ne?
Genau,
Oder?
man kann das und man definiert das dann also zu Ende. Und aber
Machen Sie noch
der
nicht
Schuss
mit.
kann nach hinten, nee, der Schuss kann nach hinten losgehen. Also ich bin ja auch Impfarzt und also begegne vielen Leuten, die sich dann noch knapp impfen lassen, die einfach noch ein bisschen länger gebraucht haben und so. Aber da sind zum Beispiel Leute dabei, Menschen dabei, die glauben, dass in 5 Jahren die schweren Nebenwirkungen der also Impfungen bekannt würden, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kennen würden. Das ist sozusagen eine Angst, eine Sorge, die diese Menschen dann haben. Und natürlich ist das ein irrationaler Gedanke, weil also Nebenwirkungen, also 5 Jahre nach einer Impfung haben wir noch nie gesehen, noch bei keiner Impfung. Also Nebenwirkungen, die wir nicht am Anfang schon gekannt haben. Somit also gibt es das Problem de facto nicht. Aber die Krankheit selbst, Covid selbst, hat natürlich schwere Nebenwirkungen. Aber würden Sie denn dann hingehen und würden sagen, naja, der versteht das halt falsch, er kapiert das nicht mit den Nebenwirkungen, kommt nicht zurecht. Wir also überlassen diese Leute dann ihrem Schicksal.
Aber wie schaffen wir denn zu unterscheiden zwischen denen, ne, von denen, die noch nicht geimpft sind, in der Altersgruppe Ü18, die das garantiert nie machen werden, weil sie eben Corona-Leugner etc. pp., Verschwörungstheoretiker und so weiter sind, und zwischen denen, die, wie Sie es ja auch beschrieben haben, in ihrer Praxis einfach noch so ein bisschen in Sorge sind und aber vielleicht überzeugt werden können. Wie kriegen wir denn da die Unterscheidung hin?
Ja, ich glaube schon, dass wir da gar nicht unterscheiden müssen. Also die harten Corona-Leugner, die Verschwörungstheoretiker, also
Aber müssen wir auf die
die.
wirklich noch Jahre aufpassen?
Nein, das wird ja auch nicht so sein. Also es ist ja ganz klar, dass wir hier auf der Endstrecke unterwegs sind. Also wenn wir jetzt einen Freedom Day machen würden, dann würden wir öffnen quasi in die Jahreszeit hinein, wo die Infektionszahlen ohne dies eher hoch sind und wo das Infektionsrisiko für den Einzelnen recht hoch ist. Also ich sage mal, die ungünstigste Zeit für einen Freedom Day. Die anderen Länder, die einen Freedom Day gemacht haben, die haben da schon ein bisschen intelligenter gearbeitet. Die haben zuerst, also sage ich mal, eine recht hohe Impfquote gehabt, die hatten wir nicht, und haben dann quasi den Freedom Day in den Sommer hineingelockert. Das ist eine andere Sache. Aber wenn man jetzt hier einsteigen würde und würde quasi in den, also in den Berg, also quasi in den ansteigenden
November,
Berg, genau,
Dezember, ja.
November, Dezember, wo es sowieso wieder, auch in einer Phase, wo bei vielen Älteren die Impfwirkung schon nicht mehr ganz so also vorhanden ist, dann gehe ich natürlich ins Risiko, das ist klar. Und das wird daher rein epidemiologisch wird das also niemandem empfehlen. Ich kenne auch von Fachleuten jetzt, also meinetwegen Christian Drosten, Melanie Brinkmann, Dirk Brockmann, also ich kenne jetzt niemanden, der tief im Stoff jetzt steht, der sagen würde, du, das ist aber eine klasse Idee. Lass uns das doch jetzt machen. Das wird niemand machen. Das müsste dann politisch entschieden werden nach dem Motto, okay, das macht zwar epidemiologisch keinen Sinn, jetzt zu öffnen in die sagen wir mal, steigende Fallzahl hinein. Aber wir wollen die Freiheit spüren und also wir lassen uns das nicht etwas kosten. Ein paar tausend Leute werden sterben, die sonst nicht gestorben wären, aber darum haben wir, darum spüren wir dann mal wegen Weihnachten, ist die Freiheit schon da. Ich halte das für, ich stünde dafür nicht. Also ich möchte das auch nicht, man muss dann ja auch nachher dafür stehen können. Also man, wegen 2-3 Jahren denkt man drüber nach. Wie war denn damals die Vorweihnachtszeit? Also, 21, da sind mir alle Leute gestorben, aber danach hatten wir einen Freedom Day und so, das ist schon schwierig.
Okay, letzte Frage, Herr Lauterbach. Nehmen wir mal an, auch wenn ich bei Ihnen gewisse Zweifel rausgehört habe, Sie würden doch gefragt, Gesundheitsminister zu werden und kämen dann irgendwann im Januar ins Amt. Sie würden dann den Freedom Day im Frühling ausrufen.
Also wer auch immer Minister wird, also mit einem Freedom Day zu arbeiten, wird möglicherweise gar nicht notwendig sein, weil wir die Impfquote erreichen können jetzt im Winter, also die notwendig ist, viele Dinge zu öffnen. Also das muss man gar nicht über einen, Ein Freedom Day ist ja mehr oder weniger.
Sie sind doch Rheinländer, wir wollen doch einen Feiertag auch haben. Ich sehe ja die Symbolik dieses Tages auch im Ausland.
Ja, genau. Das ist mehr so Boris Johnson auf der Klamauk. Mal richtig okay. Hier.
Aber die Dänen machen es auch, die Portugiesen machen es auch.
Ja, die Portugiesen haben eine Impfquote von 98%. Die haben uns gar keinen Frieden mehr gemacht. Die haben einfach schlicht und ergreifend alles offen. Die können alles öffnen. Wir müssten einfach besser sein beim Darstellen der Impfquote. Dazu hätte ich zahlreiche Vorschläge, wie wir die Impfquote, da habe ich eine gewisse Erfahrung, also die Zeit als Impfarzt. Ich habe während des Wahlkampfes noch als Impfarzt gearbeitet. Da ist mir der ein oder andere Gedanke gekommen, was man da machen könnte. Wenn wir das richtig gut machen würden.
Schaffen Sie es noch in kurzen, weil wir sind schon, schaffen Sie es in kurzen Stichworten?
Ja, in kurzen Stichworten. Also wir müssen einfach medizinischer daran gehen. Also wenn ich einfach sage, impfen, das reicht nicht, wenn da so Lothar Wieler da, sondern wir müssen an die medizinischen Vorbehalte rangehen. Die Leute müssen ernst genommen werden. Ich muss genau erklären, wieso wissen wir, dass meinetwegen die Impfung nicht zur Unfruchtbarkeit führt. Woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass meinetwegen nach 5 Jahren da keine späten Nebenwirkungen zu erwarten? Wer sagt uns das und so weiter? Die Leute sind nicht dumm. Die wollen also tatsächlich erklärt bekommen, was Sache ist. Und das würde einen Unterschied machen.
Okay. Karl Lauterbach, bin gespannt, wie es weiterläuft. Auch mit Ihnen. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Kommen wir also von Karl Lauterbach, und da kann ich den Ball eigentlich direkt sehr schön weiterreichen, zu einer Virologin. Und zwar einer, die ich persönlich sehr gerne lese und ihr noch lieber zuhöre in ihrem Podcast, den sie auch mit Christian Drosten zusammen macht. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie hier an der Uni Frankfurt und auch Professorin an der Goethe-Universität. Und jetzt ist sie mal wieder bei uns, ich glaube zum zweiten Mal im FAZ-Podcast für Deutschland, und freue mich sehr. Hallo Sandra Zizek.
Ja, hallo.
Frau Zizek, Karl Lauterbach hat gerade gesagt, er könne sich kaum vorstellen, dass irgendein Virologe jetzt in den Herbst hinein einen Freedom Day ausrufen würde. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Würden Sie?
Nein, würde ich auch nicht. Also aus verschiedenen Gründen nicht. Ich denke, wahrscheinlich realistisch ist, dass es die Situation sich im Frühjahr entspannen wird. Warum nicht jetzt, ist ja die Frage. Und das hat, wie gesagt, verschiedene Gründe. Zum einen wissen wir, dass es eine gewisse Saisonalität gibt beim SARS-Coronavirus und im Herbst, Winter das natürlich zu mehr Infektionen führen wird. Und dann halten wir uns auch noch wieder in Innenräumen mehr auf. Und das spielt dem Virus natürlich zu. Und deshalb glaube ich eher daran, dass der Herbst auf jeden Fall anders wird als letztes Jahr, also deutlich entspannter. Aber von einem Freedom Day bin ich auch noch weit, weit entfernt.
Beeinflusst denn diese neue höhere Impfquote, die das RKI jetzt bekannt gegeben hat, beeinflusst diese neue Zahl Ihre Arbeit dazu, Ihre Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal hat mich das sehr überrascht, was da verkündet wurde. Und das ist natürlich, wäre sehr schön, wenn das der Wahrheit entspricht und wirklich viel mehr Menschen geimpft sind. Ich bin aber noch ein bisschen zurückhaltend, weil diese Covimo-Studie vom RKI, das war ja eine Telefonbefragung von ungefähr 1000 Leuten. Und da hat man natürlich immer so einen gewissen systematischen Fehler, also ein Bias drin. Zum Beispiel, welche Teilnehmer erreicht man wirklich per Telefon? Wer hat noch einen Festnetzanschluss? Wer spricht Deutsch? Das war ja auch eine deutsche Umfrage. Und wir wissen, dass gerade Personen, die vielleicht anderssprachig sind, auch sich aus Sorge gar nicht impfen lassen oder weil sie gar nicht den Zugang haben zu den Informationen. Und oft ist es auch am Telefon so, dass die Leute ja nicht unbedingt ehrlich antworten, sondern einfach das, was sozial erwünscht ist, antworten. Und die vielleicht nicht geimpft sind, eher mal sagen, ich beantworte das gar nicht oder ich erzähle einfach irgendwas, was der andere hören möchte. Und deswegen denke ich, diese Studie könnte die wahre Impfrate überbewerten. Deswegen glaube ich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, zwischen den offiziellen Zahlen, die wahrscheinlich etwas zu niedrig sind, sehr konservativ gerechnet, und diesen neuen Zahlen, was natürlich gut wäre, aber ich kann es noch nicht so recht glauben. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte.
Aber es ist ja schon auch bemerkenswert, dass wir es irgendwie nicht schaffen, offensichtlich nicht schaffen, die Menschen einfach zu zählen, die geimpft worden sind. Ne? Also da kann man ja schon dann auch die Digitalwüste Deutschlands so ein bisschen...
Ja, ich hatte die Hoffnung, dass man das über die Abrechnung rausbekommt, weil ja doch jeder eine Vergütung haben möchte für den Impfstoff und fürs Impfen. Nur das hängt immer sehr stark nach. Also die Quartale, das wird ja quartalsweise abgerechnet mit der Krankenversicherung oder mit den KV-Trägern. Und das hängt halt immer so ein Quartal hinterher, sodass man, denke ich, mal wahrscheinlich in ein paar Wochen dann auch zuverlässige Zahlen von dieser Quelle haben wird.
Können wir ja nochmal auf Herbst und Winter gucken. Ist kalte Jahreszeit, haben viele vor gewarnt. Und auch die Grippesaison, die Sie auch gesagt haben, letztes Jahr quasi ausgefallen ist wegen der Maßnahmen. Wie sehen Sie es dieses Jahr? Würden Sie jetzt zum Beispiel empfehlen, sich jetzt auch dringender denn je gegen Grippe impfen zu lassen?
Ja, also das Problem bei der Grippe ist, dass es da auch eine gewisse Teilimmunität gibt. Man muss sich ja jedes Jahr impfen lassen, um mal einen ausreichend Schutz zu haben, weil sich das Virus auch immer ein wenig verändert und weil die Immunität nicht lange vorhält. Und da es letztes Jahr ausgefallen ist, rechnen wir eher damit, dass die nächste oder übernächste Saison etwas stärker ausfällt, weil halt so viele Leute entweder noch gar keinen Kontakt, wenn sie sehr klein sind, oder schon länger keinen Kontakt mehr hatten mit dem Grippevirus. Und wie das jetzt in der nächsten Zeit verläuft, ist natürlich stark abhängig von den Maßnahmen, ob wir weiter Masken zum Beispiel tragen in den Innenräumen. Wenn man das alles fallen lassen würde, würde ich damit rechnen, dass es eine stärkere Grippesaison gibt. Und ich würde auf jeden Fall den Menschen raten, sich impfen zu lassen, gerade wenn sie älter sind oder Vorerkrankungen haben, aber auch wenn sie im Gesundheitssystem arbeiten oder sehr viel Kontakt haben zu anderen Leuten. Also klassischerweise zum Beispiel die Verkäuferin, die ganz viel Kontakte jeden Tag hat, die sollte sich unbedingt gegen Grippe impfen lassen. Weil auch eine Grippeerkrankung, eine echte Grippe, ist kein Spaß und kann im schlimmsten Fall auch tödlich verlaufen.
Und wenn sozusagen Grippe mit Coronavirus-Erkrankung zusammenkäme, weiß man da was drüber? Wäre das dann besonders gefährlich?
Ja, da gibt es ein paar Daten. Doch, das geht. Man kann sich mit beiden Viren infizieren. Das haben wir letztes Jahr natürlich seltener gesehen, weil zum Glück die Grippe selten war. Sie befallen ähnliche Zellen im Körper, was dazu führt, dass natürlich die Erkrankung schwerer verlaufen könnte. Man weiß noch nicht so richtig viel darüber, weil es halt, wie gesagt, selten war. Ein anderer Aspekt ist aber, dass auch schwere Grippewellen unser Gesundheitssystem immer wieder stark belastet haben in der Vergangenheit, also auch die Intensivkapazitäten. Und wenn man dann parallel zwei verschiedene Infektionskrankheiten hat, die eine Welle auslösen, führt das natürlich zu einer vermehrten Anspannung im Gesundheitssystem.
Wenn jetzt mein Vater mir zuhört oder uns beiden zuhört, der ist 81, der hat sich auch ganz brav, ganz schnell gegen Corona impfen lassen, wird sich jetzt wahrscheinlich dann auch gegen Grippe impfen lassen, tut er aber so jedes Jahr. Wie ist es mit der dritten Impfung gegen Corona, dieser sogenannte Booster? Würden Sie auch machen? Erstmal
sollte Ihr Papa sich noch gegen Pneumokokken impfen lassen, okay. Wenn er das noch nicht getan
Vater,
hat.
Vater, hör zu.
Das ist ein weiterer Erreger. Und genau, die STIKO hat da jetzt eine ganz klare Empfehlung rausgegeben für die dritte Impfung, dass sich Menschen über 70 auf jeden Fall impfen lassen sollten, weil man weiß, dass einfach die Immunantworten nach einer gewissen Zeit nachlassen und gerade das ältere Immunsystem anders ist als von jüngeren Menschen. Es gibt auch die Empfehlung jetzt fürs Pflegepersonal und medizinisches Personal mit Patientenkontakt. Das ist auch, denke ich, wichtig, um einfach auch die Transmission von diesen Personen auf vulnerable Gruppen, auf ältere Menschen zu reduzieren. Und deswegen würde ich Ihrem Vater auf jeden Fall empfehlen, die dritte Impfung oder falls er Johnson & Johnson bekommen hat, die zweite Impfung zu holen, weil da gibt es ja jetzt auch eine
Empfehlung. Ich glaube, er hat als erstes AstraZeneca bekommen, dann BioNTech. Was macht er dann jetzt als drittes?
Dann würde er wahrscheinlich wieder BioNTech bekommen.
Ja. Jetzt kommen wir doch mal von den Älteren zu den Jüngeren und weil Sie auch das Stichwort STIKO-Empfehlung gerade gegeben haben. Die STIKO hat ja jetzt auch schon vor geraumer Zeit gesagt, die 12- bis 18-Jährigen auch impfen lassen. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, und das bringe ich tatsächlich aus meinem Kollegen- und Bekanntenkreis mit, die Menschen sprechen mich alle darauf an und haben Kinder und zögern trotzdem. Ne? Also ich merke aus vielen Gesprächen, viele zögern sehr damit, ihre jugendlichen Kinder, sofern die jetzt noch nicht vielleicht 16, 17 sind und das schon selbst entscheiden wollen, viele zögern damit, die impfen zu lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Was sagen Sie denen?
Also erstmal kann ich das verstehen, weil das immer eine schwierige Entscheidung ist. Wir wissen ja, dass Kinder, Jugendliche nicht so schwer erkranken wie ein Mensch über 60 und da ist die Abwägung eine ganz andere. Und wichtig ist, dass man diese Eltern und auch die Jugendlichen oder älteren Kinder aufklärt und einfach genau die Risiken, aber auch die Chancen und die Vorteile einer Impfung erklärt. Ich würde da schon der STIKO vertrauen, denn die haben sich diese Entscheidung echt nicht leicht gemacht. Das haben ja auch viele miterlebt in der Zeit. Und trotzdem würde ich aber auch keinen gesellschaftlichen Zwang ausüben auf das Kind, auf diesen Jugendlichen. Denn wie gesagt, das Risiko ist einfach was anderes als bei ihrem Vater. Und dann muss man natürlich auch das Kind, den Jugendlichen mit einbeziehen, was der selber eigentlich möchte. Und meine Erfahrung ist, dass gerade in dem Alter viele da eine sehr klare eigene Meinung haben. Und was auch den Eltern, den Kindern klar sein muss, ist, dass wenn sie sich impfen lassen und sich dann infizieren, dann kennt der Körper das Virus schon und Bausteine des Virus und kann sich dagegen gut wehren und schnell Antikörper bilden. Und wenn man sich infiziert, und das wird so sein, wenn man sich nicht impfen lässt, dann wird man irgendwann Kontakt mit dem Virus haben und eben keine Antikörper vorher haben. Und dann ist es für das Immunsystem ganz neu und so richtig abschätzen, ob das doch dann langfristige Folgen hat oder auch ein Risiko für dieses PIMS, also so ein inflammatorisches Syndrom, das kann man nicht. Und deshalb wäre mir persönlich das kalkulierte Risiko lieber als ein unkalkuliertes. Aber wie gesagt, man darf da keinen Zwang ausüben in dem Alter.
In manchen Bundesländern soll ja jetzt in den Schulen auch die Maskenpflicht wegfallen. Ne? Sie haben es vorhin auch schon mal angedeutet, wir diskutieren gerade über Masken. Wie ist da Ihre Meinung in Schulen zu Masken?
Also ich denke, Masken sind eigentlich eine relativ einfache Maßnahme, die relativ wenig Nebenwirkungen haben. Und das Problem ist ja, dass die Kinder unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden können. Und ich denke, die Zulassung ist ja beantragt für ab 5-Jährige, ja. Also für die Schulkinder, die Grundschulkinder. Und meine Meinung dazu ist, dass wir jedem die Chance geben müssen, wenn er das möchte oder wenn die Eltern das möchten, sich gegen dieses Virus zu schützen und ein Recht darauf haben, auch geschützt zu werden, weil auch in dieser Altersklasse gibt es halt auch nicht wenige chronisch kranke Kinder oder Kinder mit anderen Risikofaktoren. Und auf die sollte man jetzt noch die nächsten Wochen Rücksicht nehmen und jetzt nicht, sage ich mal, große Infektionswellen in den Schulen zulassen oder triggern. Und deswegen bin ich dafür, dass man versucht, immer natürlich wenig Einschränkungen zu haben, dass die Schulen offen bleiben, dass man aber trotzdem auch Masken noch nutzt, um jetzt unnötige Infektionen zu vermeiden, wenn in wenigen Wochen vielleicht oder hoffentlich in den nächsten Wochen die Möglichkeit besteht, dass auch diese Kinder sich impfen lassen können.
Jetzt sind ja auch erstmal Ferien.
Genau.
Ist ja auch schön für die Kids. Wie ist das jetzt zum Beispiel und dann aber bei uns Erwachsenen in Bürogebäuden? Wir haben zum Beispiel hier bei uns in der FAZ die Situation, dass man jetzt, ich glaube seit 2 Wochen, nur noch mit 3G ins Gebäude reinkommt. Stehen auch Wachleute vor der Tür, man wird kontrolliert. Und dann geht man quasi durch die Flure, durchs Gebäude, hat eine Maske auf, geht aber dann ins Büro oder auch in Zweierbüros, Dreierbüros, da nimmt man die Maske ab. Wie sehen Sie die Situation? Macht das Sinn, das so beizubehalten? Oder könnte man letztlich da jetzt Schritt für Schritt auch zu einer Situation kommen, wenn man schon getestet oder 3G ein Gebäude betritt, dass man dann da eigentlich auch keine Maske mehr bräuchte?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also bei uns hier am Uniklinikum ist es so, dass wir alle Maske tragen, außer wir sind in einem Einzelbüro.
Also auch wenn Sie zu zweit mit jemandem im Büro sitzen.
Genau, wenn wir zu zweit sind oder in Besprechungen sind, sowieso im Patientenkontakt, aber auch außerhalb des Patientenkontakts ist hier überall Maskenpflicht. Und wir sehen zum Glück im Moment extrem wenige Infektionen im Haus oder hier in meinem Institut überhaupt nicht. Und im Moment ist es, ja, es ist eine schwierige Frage, wie man damit umgeht. Also ich denke, man wird es eine Weile noch sicherlich so weitermachen können oder sollen.
Aus Vorsichtsgründen,
um nicht zu riskieren. Und ich denke dann aber wirklich, dass im Frühjahr, wenn auch die anderen Erkältungserreger keine Rolle mehr spielen, sich das ändern wird. Und ich muss sagen, ich war die letzten 20 Monate noch nie so selten krank wie in diesen 20 Monaten. Also sonst habe ich eigentlich andauernd irgendwelche Rhinoviren oder anderen Virusinfektionen und Schnupfen, Erkältung. Und das ist jetzt ausgefallen. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar positiv. Und ich sehe zum Beispiel im Nahverkehr, wenn man Bahn fährt, U-Bahn fährt, Bus fährt, das wirklich noch wirklich sinnvoll an, dass man das da aufrecht erhält, in so, sage ich mal, sehr kontrollierten Bereichen, wie Sie jetzt erzählen, kann man das sicherlich diskutieren, ob man da irgendwann das ein bisschen reduziert.
Aber erst im Frühjahr. Und dann haben wir es geschafft, Frau Ciesek, im Frühjahr. Haben Sie da noch Zweifel?
Also ich glaube, erstmal geht es uns ja in Deutschland schon recht gut. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so wird wie letztes Jahr mit den Einschränkungen und den Maßnahmen, die da ergriffen wurden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Deutschen, in Deutschland wird man immer weniger Einschränkungen haben. Ich weiß nicht, ob dann der Reiseverkehr sich normalisiert hat. Da bin ich eher skeptisch natürlich, weil natürlich diese Pandemie weltweit besteht und in vielen Ländern. Und
viel schlimmer in vielen Ländern auch.
Ne? Nicht nur schlimmer, sondern die sind auch noch nicht so weit mit dem Impfen wie wir. Und deshalb muss man sich schon genau überlegen, ob man eine Fernreise jetzt plant und da vielleicht auf ein Gesundheitssystem trifft, was nicht so gut ist wie das hier in Deutschland. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ich denke, hier wird sich das Leben weiter normalisieren.
Finde ich gut und wichtig, dass Sie es nochmal gesagt haben. Aber wenn wir es dann mal hier bei uns hinter uns hätten, irgendwann im Frühjahr, vielleicht dann auch im nächsten Sommer wieder so einen ganz normalen Sommer haben mit Konzerten und ausverkauften Fußballspielen und so weiter und so fort, was machen Sie denn dann? Corona vermissen?
Dann mache ich Urlaub.
Ein Jahr lang.
Nee, gute Frage. Also da denke ich im Moment noch gar nicht drüber nach, aber sicherlich werde ich dann mal versuchen, ein paar Wochen am Stück mir Urlaub zu nehmen und einfach mal auch ein bisschen Zeit, um zurückzublicken auf diese ganzen Monate, die ja auch...
Haben Sie jetzt gar keinen Urlaub gemacht, Frau Ciesek? Die ganze
doch,
Zeit
aber
nicht?
Nie länger als eine Woche. Und dass man einfach mal zurückblickt und das auch verarbeitet, was alles passiert ist in den letzten 20 Monaten. Das ist schon sehr viel und das werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Aber das ist im Moment einfach noch nicht der Fall. Also im Moment
ist noch zu weit weg.
Genau, man guckt immer nur kurz.
Ihr persönlicher Freedom Day kommt erst noch.
Ja, ich hoffe.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, Sandra
Zizek. Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 8. Oktober, Freitag, kurz vor dem Wochenende, vor den Herbstferien auch. Die Kinder haben erstmal ein bisschen frei, ist ja auch gut, müssen sich auch mal erholen. Ich hoffe, Sie können auch zumindest über dieses Wochenende ein bisschen abschalten. Ich habe heute wieder viel gelernt, bin sehr gespannt, ob sich diese Zahlen, über die wir heute in der ganzen Sendung gesprochen haben, ob die sich nochmal relativieren werden, was eine Hoffnung auf den Freedom Day angeht. Da mussten wir Sie heute, wenn Sie sich den wünschen, wohl leider enttäuschen. Vor dem Frühjahr wird so ein Tag bei uns sicher nicht kommen, wenn er denn überhaupt irgendwann mal kommt. Aber macht ja nichts. Hauptsache, die Zahlen gehen runter und wir bringen diese Pandemie irgendwann mal hinter uns. Im Übrigen hoffentlich nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Macht es gut. Schönes Wochenende. Ciao.